SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Es passiert jeden Tag und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Ihrem Freundes- und Familienkreis. Sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt bis hin zu Tötungen und Mord. Jährlich rund 115.000 Frauen werden laut Statistik des Bundeskriminalamts Opfer versuchter oder vollendeter Gewalt. Die Dunkelziffer ist viel höher, vermutet mein heutiger Gast. Christina Klemm ist Fachanwältin für Straf- und Familienrecht, vertritt seit über 25 Jahren vor Gericht Frauen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, und hat gerade ein Buch über ihre Arbeit geschrieben, Akteneinsicht. Erzählt an 8 Beispielen, welchen unterschiedlichen Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt Frauen ausgesetzt sind. Schönen guten Abend, Frau Klemm.
Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind uns aus Ihrem Büro in Berlin zugeschaltet. Dank der Pandemie dürfen wir nicht zusammen in einem Studio sitzen, daher auch die Qualität der Leitung. Nun haben Sie dieses Buch geschrieben, wie Sie sagen, aus Wut. Wut war der Anlass. Und ich habe mir gedacht, nach einem Vierteljahrhundert in Ihrem Beruf wird man abgehärtet, abgeklärt. Was macht Sie immer noch wütend?
Ach, mich machen immer noch diese einzelnen Schicksale wütend, aber Anlass des Buchs ist ja nur zum Teil Wut, aber ist die Wut darüber, dass es immer noch so wenig Veränderungen gibt, dass gesamtgesellschaftlich immer noch das Problem nicht anerkannt ist, dass immer noch nicht wirklich etwas getan wird gegen geschlechtsspezifische Gewalt und dass sich auch die Fallzahlen eigentlich über die Jahre hinweg nicht ändern.
Über Ihre Arbeit, über Ihr Buch und auch über die aktuellen Diskussionen sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. In Deutschland erlebt jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Davon gehen sogenannte Dunkelzifferstudien aus. Aber auch die offiziellen Zahlen sind alarmierend. 122 Frauen wurden 2018 durch Partnerschaftsgewalt getötet. Das bedeutet an jedem dritten Tag. Über Gewalt an Frauen reden wir heute Abend. Mein Gast ist die Anwältin Christina Klemm, die seit 25 Jahren vor Gericht Frauen vertritt, die Gewalt erfahren haben. Frau Klemm, wer sind Ihre Klientinnen? Wer kommt zu Ihnen und sucht Hilfe?
Das ist ganz unterschiedlich. Es sind also in diesem Bereich Frauen und aus allen verschiedenen sozialen Herkünften. Man kann das gar nicht sagen. Also ich vertrete Frauen, die aus dem sogenannten Mittelstand kommen, gebildete intellektuelle Frauen. Ich vertrete tatsächlich aus allen Schichten. Es gibt natürlich Frauen, die besonders häufig betroffen sind, weil sie aus sogenannten vulnerablen Gruppen gehören. Das sind Frauen, zum Beispiel Frauen mit Behinderungen, die sind besonders häufig von Gewalt betroffen. Ich vertrete Frauen, die in sehr beengten Wohnungen leben, aber auch welche, die in ihrem Einfamilienhaus im Zehlendorf leben.
Wer kommt nicht zu Ihnen? Also wie viele Frauen erleiden Gewalt und wehren sich nicht?
Sehr viele, das haben Sie ja gerade schon gesagt. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. Es ist ja noch ein Unterschied, ob Sie dann nicht vielleicht dennoch zu mir kommen. Also ich berate auch sehr, sehr viele Betroffene, die keine Anzeigen erstatten, die ich vielleicht in familienrechtlichen Verfahren vertrete, mir dann von Gewalt berichten, aber nicht anzeigen. Und dann gibt es sicherlich sehr viele Frauen, die niemals darüber sprechen, noch nicht mal in ihrem allernächsten Bekannten- und Verwandtenkreis, und die aber möglicherweise dann nur bei einer von den vielen Frauenberatungsstellen sind und die dort ja sich Hilfe holen, aber eben auch nicht anzeigen. Es gibt aber auch Betroffene, die gar nicht darüber sprechen.
Sie sagen Betroffene, Sie mögen den Begriff Opfer nicht so gerne. Warum nicht?
Ja, ich bin da immer so ein bisschen ambivalent, weil eigentlich finde ich, Opfer ist ein ganz guter Ausdruck, aber dadurch, dass der ja in unserer Sprache mittlerweile quasi schon als Schimpfwort betrachtet wird und auch benutzt wird, bin ich da zurückhaltend. Ich glaube, vielleicht weniger um das Wort zu besprechen. Ich glaube, es geht darum, dass man die Menschen, die Gewalt erfahren haben, endlich nicht mehr stigmatisieren sollten. Und das ist ein riesiges Problem, was eben auch dazu führt, dass Betroffene, das sage ich immer lieber, überhaupt nicht darüber sprechen, weil sie, selbst wenn es positiv gemeint ist, möglicherweise ihr Leben lang immer nur in dieser Opferrolle bleiben und kaum da herauskommen. Deswegen spreche ich lieber von Betroffenen.
Sie sagen auch geschlechtsspezifische Gewalt, nicht Gewalt gegen Frauen, sexualisierte Gewalt. Worin besteht der Unterschied? Warum ist Wording so wichtig?
Naja, also geschlechtsspezifische Gewalt ist ja viel weiter gefasst und heißt letztlich eine Gewalt aufgrund des Geschlechtes. So, es ist nicht nur eine Beschreibung von Gewalt gegen Frauen. Außerdem ist es ja auch so, dass zum Beispiel Transpersonen auch ganz besonders häufig von Gewalt betroffen sind. Und ich mich da nicht so darauf berufen würde, dass es nur Frauen sind. Wir wissen auch, es gibt auch Männer, die betroffen sind, aber das sind eben sehr viel weniger. Mich ärgert das immer in den Diskussionen, dass sobald irgendjemand irgendwo etwas zu Frauen, Gewalt gegen Frauen sagt, kommen sofort die ganzen Stimmen zu sagen, ja, aber es gibt ja auch Gewalt gegen Männer. Ja, die gibt es, aber wir müssen die Zahlen schon sehen. Die eben sind eben so, dass bis zu 90% der Betroffenen Frauen sind und bis zu 95% jetzt bei sexualisierter Gewalt die Täter männlich sind.
In Ihrem Buch erzählen Sie aus Ihrer Praxis, 8 Fälle haben Sie exemplarisch zusammengetragen. Die haben sich nicht genau so zugetragen, sondern so ähnlich. Sie haben sie abgewandelt, um Ihre Mandantin zu schützen. Wie exemplarisch sind diese 8 Fälle für die Gewalt, die Frauen erfahren?
Wir sind sehr exemplarisch. Ich würde sagen, genau solche Fälle kommen täglich vor. Sie sind auch nicht, ich werde immer wieder darauf angesprochen, dann heißt es, oh, die sind aber besonders krass, diese Geschichten. So was Schreckliches hört man ja selten. Ich habe durchaus noch schlimmere Fälle begleitet. Das ist wirklich Durchschnitt von dem, was allein in meiner Praxis, was ich da behandle.
Sie thematisieren Gewalt in der Beziehung, sexuellen Missbrauch in der Familie, Gewalt in Flüchtlingsunterkünften, aber auch Polizeigewalt, Gewalt von Abtreibungsgegnern gegen Frauen und rechte Gewalt. Inwiefern sind diese 3 letztgenannten geschlechtsspezifisch, also aufgrund des Geschlechts?
Ich denke, das kommt immer hinzu. Das ist das, was ich versuche auszudrücken. Es gibt Gewalt in allen Lebensbereichen und Frauen sind da noch einmal aufgrund ihres Geschlechts besonders betroffen von. Es gibt dann eben, also die Polizeigewalt ist ja ein großes Problem insgesamt, das sehr wenig behandelt wird. Und es gibt dann häufig noch so eine sexualisierte Komponente, die einfach noch damit reinkommt bei den Gewalttätigkeiten. Bei den Rechten ist es nochmal ein ganz besonderes Phänomen, dass man ja sagen muss, der Hass gegen Frauen und die Misogynie, sagen wir ja, oder ganz besonders dann der Hass gegen Feministinnen, gegen politisch aktive Frauen, eint eigentlich alle rechtsextremen Organisationen weltweit. Und sehen wir auch bei den schrecklichen Anschlägen der letzten Jahre, dass es immer auch Teil der Motivation von rechten Terroristen ist, Frauen, Feministinnen zu vernichten und dass es ein Teil ihrer ganzen Verschwörungstheorien ist, auch Feministinnen als das Übel anzusehen.
In Ihrem Buch zitieren Sie eine Statistik, die mich überrascht hat. Man weiß ja von den Tätern, dass es eine Rolle spielt, wenn sie als Kinder selbst Gewalt erfahren haben. Aber das gilt auch für die Opfer, habe ich jetzt durch Ihr Buch erfahren. Frauen, die in ihrer Kindheit und Jugend Gewalt zwischen den Eltern miterlebt haben, sind doppelt so häufig von Gewalt durch den eigenen Partner betroffen, schreiben Sie. Und Frauen, die als Kinder oder Jugendliche selbst Gewalt durch Erziehungsberechtigte erfahren haben, sogar 3-mal so häufig. Woher kommt das?
Vielleicht nochmal, bei den Tätern ist man sich offensichtlich nicht ganz so sicher, ob das so stimmt, dass sie selbst auch Gewalt erfahren haben. Es gibt da auch ganz andere Zahlen, die eher dagegen sprechen. Bei den Opfern ist es so, dass man eben sagt, dass Kinder, wenn die Gewalt miterleben, das hat ja was sehr Ambivalentes. Wenn ich als Kind, also das ist auch bei sexuellem Missbrauch so, dass man erfährt Gewalt oder Missbrauch von jemandem, den man andererseits liebt. Das ist das, was ich als lerne dann als Kind in meine Liebe mit einzubeziehen, dass das eben auch dann eine Gewalttätigkeit gibt oder einen sexuellen Übergriff. Und das ist sehr verinnerlicht. Und sich daraus zu lösen, das ist äußerst schwierig. Und es ist passiert dann eben, also dann sind andere Abwehrmechanismen möglich als dies bei anderen Personen, die das nicht erlebt haben, möglich ist. Und was hilft, ist tatsächlich darüber zu reden, möglichst früh Therapien zu machen, möglichst früh dagegen zu intervenieren und eben auch diese Gewalt zu beenden. Das heißt eben auch, es nicht zu akzeptieren, also dass man sagt, es ist auch für ein Kind nicht hinnehmbar, wenn der Vater die Mutter schlägt. Auch das hat so erhebliche Auswirkungen auf das gesamte Leben dieses Kindes, dass es schon im Kinderschutzinteresse etwas sein muss, was unbedingt abgeschafft werden muss.
SWR 2 Tandem am Mittwochabend. Mein Gast ist die Rechtsanwältin Christina Klemm. Seit 25 Jahren vertritt sie vor Gericht Frauen, die Gewalt erlebt haben von ihrem Partner, von ihrem Ehemann, von ihrem Vater. Und Frau Klemm, Sie haben vorhin die Statistik bereits erwähnt, weit mehr als 90% der Fälle, da ist die Gewalt, wird von Männern verübt, nicht umgekehrt. Warum ist sexualisierte Gewalt fast immer Männergewalt?
Weil wir das Ganze nicht im luftleeren Raum sehen können. Es ist so, dass sexualisierte Gewalt ja meistens ein besonderer Ausdruck von Erniedrigung ist. Es geht um Macht, es geht sehr viel weniger um Sex, als man immer denkt bei sexualisierter Gewalt. Es geht um die größte Form der Unterdrückung. Und die gibt es eben im Geschlechterverhältnis häufig von Seiten des Mannes gegenüber einer Frau. Da dürfen wir aber nicht vergessen, es gibt auch sexualisierte Gewalt gegen Männer, vor allem gibt es sie auch gegen männliche Jugendliche. Und die gibt es eben auch in der absoluten Mehrheit von männlichen Tätern, aber auch von weiblichen Täterinnen.
Wer sind denn die Täter oder wer wird zum Täter?
Die Täter sind auch aus allen Schichten, aus allen Herkünften. Auch hier kann man nicht sagen, es gibt eine spezielle Gruppe, die prädestiniert ist, dafür Täter zu werden, sondern man muss vielleicht sagen, dass die Möglichkeit, Täter zu werden, eher in geschlossenen Strukturen ist. Also das wissen wir ja auch, die meiste Gewalt ist innerhalb der Familie, ist die Fremdtäter, von denen immer die Rede ist, die sind relativ selten. Die größte Gefahr für eine Frau, heißt es ja immer noch, ist immer noch ihr eigenes Zuhause. Wir erleben das jetzt auch in den Corona-Zeiten, dass da besonders viel Gewalt ausgeübt wird. Auch das ist ein anderes Problem, dass wir noch nicht genau wissen, wie hoch die Zahlen werden. Aber also je geschlossener eine Struktur ist, je weniger es eigentlich Einblick und Kontakte nach außen gibt. Häufig im Nachhinein sieht man, gerade wenn man zum Beispiel über sexuellen Missbrauch spricht, sieht man häufig, dass eben diese Kinder auch sehr isoliert worden sind, dass sie wenig Kontakt nach draußen hatten, wenig Freundinnen und Freunde zu Besuch kommen konnten, etc. Es gibt auch andere Fälle, aber es sind eben, wenn es so geschlossene oder Heime oder wir wissen ja auch aus den Kirchen, dass es da häufig Missbrauch, so viel Missbrauch gekommen ist. Also geschlossene Systeme sind ein großes Problem.
Das Schwierige an diesen Taten ist ja, dass es zumeist keine Zeugen gibt. Da steht also Aussage gegen Aussage. Warum wird Frauen so häufig nicht geglaubt?
Genau, also wenn wir jetzt über eine juristische Verarbeitung oder Aufarbeitung sprechen, dann ist Aussage gegen Aussage die häufigste Variante natürlich. Und dann hat die Unschuldsvermutung zu gelten, die auch ein wirklich hohes Gut ist, an der man nicht rütteln sollte. Die Frage ist aber dann eben, dann muss man entscheiden, wem glaubt man hier, welche Beweise sprechen wofür. Und da ist ein großes Problem, dass wir immer noch auch im deutschen Rechtssystem diesen so vielen Mythen begegnen. Also es ist eben der Mythos der lügenden Frau, die sich irgendwelche Vorteile versprechen würde, wenn sie jemanden falsch anzeigt. So, und dieser Mythos ist sehr fest. Das heißt, dann gibt dann immer so Zahlen, wie hoch die Falschanzeigen sind. Das ist überhaupt nicht belegt. Das ist so, dass wir eigentlich wissen, dass auch bei sexualisierter Gewalt oder Partnerschaftsgewalt es nicht mehr Falschanzeigen gibt wie in allen anderen Delikten auch. Aber es gibt eben diesen Mythos. Und ich frage mich wirklich, also ich mache das ja nun schon so lange, ich habe noch nie eine Frau erlebt, die einen besonderen Vorteil daraus gehabt hätte, eine Anzeige zu erstatten. Mhm. Ja, so. Also das heißt es immer bei den Müttern, die würden alle immer nur versuchen zu verhindern, den Umgang zu gewähren. Also meine Mandantinnen wollen eigentlich alle gerne, dass ihre Kinder zum Umgang gehen, damit sie auch mal ein freies Wochenende haben. Also es ist ja nicht so, dass man nur das möchte oder eben andere Frauen, was habe ich denn davon jemanden? Also das heißt dann immer, naja, das war irgendwie missglückter Sex und deswegen hat sie den angezeigt. Also ich meine, dann würden wir von ganz anderen Anzeigenzahlen reden, wenn immer missglückter Sex zu einer Anzeige führen würde. Darum geht es doch nicht. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Frauen Vorteile daraus hätten, sondern ganz im Gegenteil, selbst wenn Täter verurteilt werden, haben die Frauen immer noch Nachteile davon, denn sie werden weiterhin stigmatisiert.
Jetzt, wenn der Fall dann vor Gericht kommt, auch da müssen sich die Frauen oft unangenehme Fragen gefallen lassen. Und sie beschreiben das in ihrem Buch auch sehr eindringlich, wie die Verteidigung da oft versucht, die Frauen zu diskreditieren, sie wirklich in den Schmutz zu ziehen. Haben Sie Verständnis, dass Verteidiger eine solche Strategie verfolgen?
Also ich bin ja selbst auch Verteidigerin in anderen Gebieten. Auch mich würde man wahrscheinlich als, nicht besonders sanfte Verteidigerin beschreiben. Ich habe durchaus Verständnis. Ich finde auch, es ist richtig, man muss seinen Mandanten und Mandantin ordentlich verteidigen. Und da kann es auch sein, dass man eben auch mal an Zeugen oder Zeugen Fragen stellt, die unangenehm sind. Dennoch denke ich, sollte man immer so viel Respekt vor der Person haben, zu sagen, ich muss jeden Moment davon ausgehen, dass diese Person möglicherweise Opfer dieser Straftat geworden ist, die hier angeklagt ist.
Sie sagen ja, dass es vor Gericht nicht nur eine Unschuldsvermutung geben sollte, sondern eben auch eine Opfervermutung.
Genau, es heißt immer, im Moment ist es immer so, das heißt, na ja, die ist doch gar kein Opfer. Opfer erst ist sie erst, wenn es hier ein rechtskräftiges Urteil gibt. Das stimmt natürlich nicht. Opfer ist sie schon vorher. So, und bewiesen ist eine Straftat in dem Moment, in dem jemand rechtskräftig verurteilt ist. Und ich glaube, man kann sehr gut, wir können abstrakt damit umgehen, zu sagen, jemand ist hat so lange als unschuldig zu gelten, wie er nicht rechtskräftig verurteilt ist. Das können wir auch, selbst wenn er schon ein Geständnis abgelegt hat, weil wir ja nie wissen, ob es ein falsches Geständnis war. Das können wir als Juristen und Juristinnen. Und ich muss das auf der anderen Seite aber auch können, denn ich muss ja auch diese Verantwortung wahrnehmen, zu sagen, ich will keine andere Person so verletzen und durch mein Prozessverhalten so verletzen, dass sie möglicherweise retraumatisiert wird und erneut eben wieder in der Psychiatrie wieder zusammenbricht etc. Und das passiert leider sehr häufig.
Gerade erst ist im Bundestag über eine Fortbildungspflicht für Familienrichterinnen und Richter diskutiert worden. Wie müssten denn Richterinnen und Richter und vielleicht auch Anwälte besser geschult werden im Umgang mit geschlechtsspezifischer Gewalt?
Naja, sie müssen sich erstmal damit wirklich beschäftigen. Es gibt ja wunderbare Menschen, die schon sehr lange sich mit geschlechtsspezifischer Gewalt auseinandersetzen, über sexualisierte Gewalt sprechen. Es gibt die Beratungsstellen, die wirklich großartige Arbeit leisten und eine große, große Kompetenz und Fachwissen haben über Auswirkungen von sexualisierter Gewalt, über Traumata, über wie gehen auch Betroffene um mit erfahrener Gewalt, wie kann man verhindern, dass sie retraumatisiert werden. Wie sind überhaupt diese Geschlechterbilder, die man im Kopf hat? Was bedeutet das eigentlich? Ich denke, all sowas kann sehr gut beigebracht werden. Und es ist ja nichts, was nicht schlüssig wäre, sondern man muss es einfach lernen und man muss sich damit beschäftigen.
Über geschlechtsspezifische Gewalt reden wir heute Abend in SWR 2 Tandem mit Christina Klemm. Die Rechtsanwältin hat ein Buch geschrieben mit 8 exemplarischen Fällen aus ihrer Arbeit. Akteneinsicht heißt es. In den vergangenen Jahren ist immer mal wieder das Thema sexualisierte Gewalt öffentlich diskutiert worden. Die MeToo-Debatte vor 2,5 Jahren, der Prozess gegen den Filmmogul Harvey Weinstein und nun vor 3 Wochen das Video Männerwelten der beiden Fernsehmoderatoren Joko und Klaas. Aber es muss noch mehr über geschlechtsspezifische Gewalt gesprochen werden, sagt mein heutiger Gast, Christina Klemm. Die Anwältin hat deshalb das Buch Akteneinsicht geschrieben. Frau Klemm, Sie beschreiben in Ihrem Buch einen Fall, bei dem sie die Anwältin einer Frau war, die ein jahrelanges Martyrium hinter sich hatte. Ihr Mann hatte sie geschlagen, vergewaltigt, eingesperrt und sie schafft es nicht, vor Gericht auszusagen, weil sie immer wieder im Gerichtssaal in Ohnmacht fällt. Warum ist es den Frauen so schwer, einen Gerichtsprozess durchzustehen? Es ist ja doch die Möglichkeit, endlich Gerechtigkeit zu erfahren.
Genau, also viele Frauen sind schon daran gehindert, Strafanzeigen zu erstatten, weil sie sich gar nicht wagen, damit quasi den Schritt rauszugehen, dieses Geheimnis zu brechen, weil sie Angst haben davor, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und bei vielen Frauen trifft es leider auch zu, die Verurteilungsquote ist ja sehr gering, gerade bei sexualisierter Gewalt. Und häufig entscheiden sich die Frauen ja auch gar nicht quasi selbstständig dazu, Anzeigen zu erstatten, sondern sie machen das, also bei Partnerschaftsgewalt ja häufig, weil Nachbarn oder Nachbarinnen die Polizei holen, weil sie die Schreie hören oder weil das in der Kita auffällt, dass da irgendetwas ist oder was auch immer. Viele Frauen zeigen auch an, weil sie gar nicht so sehr sich selbst schützen wollen, sondern weil sie andere schützen wollen und wollen, dass das nicht wieder geschieht. Und dann sind sie in diesem Prozess und dann ist neben dem, was strukturell problematisch ist, ist es dann auch einfach der Umstand, auf diesen Täter wieder zu treffen. Es gibt zwar die Möglichkeit der Videovernehmung, das ist aber die absolute Ausnahme. Also im Regelfall ist es so, dass die Betroffenen mit den Beschuldigten dann in einem Raum sitzen. Und einfach diese Situation, diese Nähe wieder zu haben in einer Situation, die ja erstmal eher feindselig auf sie wirkt und nicht, also ganz anders als in der therapeutischen Sitzung, in der man der Person, der Zeugin zugewandt ist, ist das ja im Gerichtssaal ganz anders. Da kommt man rein, da wird man manchmal nicht einmal wirklich begrüßt. Da ist es alles fremd für einen. Man ist fürchterlich aufgeregt und dann sitzt da die Person, die einem jahrelang eben körperlich oder psychisch auch misshandelt hat. Und das ist eben äußerst schwer.
Als Sie sich Mitte der 90er auf Familienrecht spezialisiert haben, mit welcher Intention haben Sie das getan?
Ehrlich gesagt habe ich Jura studiert, weil ich das machen wollte. Weil ich schon immer, oder nicht schon immer, sondern als Jugendliche und dann auch später politisch aktiv war, weil ich immer mich so wohl in der sogenannten autonomen Frauenszene damals rumgetrieben habe, als auch in der antifaschistischen Szene. Und ich wichtig fand, mich an die Seite der Betroffenen zu stellen und auch zu versuchen, auch im Recht dort etwas für die Betroffenen tun zu können.
Und Sie selbst werden ja auch nicht selten verbal angegriffen und bedroht. Haben Sie Angst?
Nö, ich persönlich habe keine Angst. Ich werde nicht so viel angegriffen. Es gibt dann doch glücklicherweise auch eine Hemmschwelle, eine Rechtsanwältin anzugreifen. Es gibt natürlich Strukturen, die ich dann auch nochmal, also wenn es um organisierte Strukturen geht, die natürlich sehr gefährlich sind. Ich habe größte Hochachtung vor Kolleginnen zum Beispiel, die jetzt vor allem die Neonazis etwas unternehmen und selbst dann auch in Städten leben, in denen die Neonazi-Szene besonders groß verbreitet ist. Das habe ich nicht. Ich habe manchmal natürlich Situationen erlebt, gerade mit dann auch Ehemännern, die, weil die Frauen geschützt untergebracht sind, keinerlei Zugang zu ihnen haben und dann denken, das könnten sie bei mir im Büro auf einmal erlangen und dann hier versuchen, irgendetwas herauszufinden und dann auch bedrohlich sind. Oder auch im Familiengericht habe ich durchaus bedrohliche Szenen wahrgenommen. Aber eigentlich geht es ja nicht um mich. Die, die bedroht sind, sind meine Mandantinnen.
Vor 2,5 Jahren wurden die Missbrauchsvorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich. Daraufhin haben sich viele Frauen zu Wort gemeldet, dass ihnen Ähnliches passiert ist. Das war die #MeToo-Diskussion, die da in den sozialen Medien losgetreten wurde daraufhin. Jetzt gibt es in jüngster Zeit das Video Männerwelten der beiden Fernsehmoderatoren Joko und Klaas. Auch das ist viral gegangen. Die Zahlen sind bekannt. In jedem zweiten Fernsehkrimi wird eine Frau zum Opfer gemacht. Sie sagen, unsere Gesellschaft ist geprägt von Ignoranz und Apathie. Warum können wir uns das leisten oder warum glauben wir uns das leisten zu können, dass wir das hinnehmen können und auch bei solchen Weckrufen alle paar Jahre immer mal kurz hinhören und dann wieder zum Alltag zurückkehren?
Das ist ja wirklich interessant. Also ich glaube schon, dass MeToo was verändert hat auch, weil das sehr Gute daran war, dass man auch da gesehen hat, es sind Frauen, die durchaus Zugang zu Medien, zu Recht, zu Geld haben, die dennoch schweigen und die das nicht sagen können, weil sie Angst haben müssen oder sagen konnten, Angst haben mussten vor Stigmatisierung und eben auch Opferbeschimpfung, also dass man ihnen nicht glaubt. Auch jetzt bei dem Video Männerwelten, das ist interessant, dass es ganz schnell viral geht, dass alle, also ich bin da auch ganz ambivalent. Ich finde, das ist gut, dass es das gibt. Dann bin ich ein bisschen also auch sauer, wenn auf einmal ganz prominente Menschen sagen, wie erschüttert sie sind. Und ich denke, man muss nur mal die eigene Freundin oder die Freundinnen oder wen auch immer, alle Frauen kennen das. Ja, also wenn wir über sexuelle Belästigung sprechen, da ehrlich gesagt, ich kenne keine Frau, die noch nie sexuell belästigt worden ist in ihrem Leben. Also da muss man nicht erschüttert sein, wenn das gezeigt wird. Es ist gut, dass es gezeigt wird. Ich glaube, wir müssen da alle drüber reden. Dass es so hingenommen hat, hat etwas mit unserer gesellschaftlichen Struktur zu tun. Wir leben nun mal, auch wenn es ein alter Begriff ist, im Patriarchat. Wir leben in einer Gesellschaft, die es sich ja auch leistet, was wir jetzt sehen, die systemrelevanten Berufe im großen Teil total unterzubezahlen, die Care-Arbeit also auch alles von Frauen machen zu lassen, und immer sind die Frauen viel schlechter bezahlt. Auch das leistet sich diese Gesellschaft, und auch da fragt man sich ja, warum ist das immer noch möglich?
Über geschlechtsspezifische Gewalt sprechen wir heute Abend mit der Anwältin Christina Klemm, die gerade ihr Buch Akteneinsicht veröffentlicht hat. 8 Fälle aus ihrer Praxis als Fachanwältin für Familienrecht hat sie exemplarisch beschrieben. Und Frau Klemm, Sie fordern in dem Buch, dass sich strukturell etwas verändern muss, sowohl gesellschaftlich als auch vor Gericht. Sie schreiben, viele gesetzliche Änderungen müssen unbedingt auf der Agenda für eine gleichberechtigte Gesellschaft stehen. Welche Gesetze meinen Sie?
Naja, vielleicht kann man vorneweg mal sagen, dass die Abtreibung ja zum Beispiel immer noch ein absolut frauenfeindliches Gesetz ist, dass man sagen muss, dass ja 218 immer noch existiert, ist absolut rückschrittlich, dass hier Frauenärztinnen dafür bestraft werden, dass sie darüber informieren, dass sie Abtreibungen durchführen. Das ist zum Beispiel ein ganz klares Gesetz, das ja nur darauf beruht, geschlechtsspezifisch etwas zu unterdrücken, was man in einer patriarchalen Gesellschaft nicht wünscht. Ich glaube, es gibt viele kleine, das ist nicht so leicht zu erklären, in der Strafprozessordnung oder in anderen Ordnungen. Ich finde auch nicht, es geht nicht nur um die Gesetze, es geht vor allem auch um die Rechtsanwendung, die äußerst schwierig ist, die eben immer noch von bestimmten Vorannahmen ausgeht, die ich nicht teile. Wir haben eigentlich gesetzlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, nämlich die sogenannte Istanbul-Konvention. Das ist eine europäische Konvention gegen Gewalt gegen Frauen, die vor einigen Jahren auch in Deutschland ratifiziert wurde und eigentlich gilt, aber die hat sich noch überhaupt nicht in den deutschen Gerichtssälen breit gemacht. Das, was man merkt zum Beispiel an Entscheidungen, ich überlege gerade ein Beispiel, also zum Beispiel hatte ich ein Verfahren, da ist eine Frau von ihrem Ehemann tatsächlich fast totgeprügelt worden, da waren sehr, sehr viele Knochen gebrochen an ihrem gesamten Körper, und das Gericht hat es dann als strafmildernd bewertet, dass dieser Ehemann ja nun keinen Umgang mehr mit seinem so geliebten Kind haben würde. Und das müsste man ihn eben strafmildernd berücksichtigen. So, das ist so eines dieser, das ist Rechtsanwendung. Ja, so, das kann man auch ganz anders sehen. Genauso wie man zum Beispiel immer wieder auch in Gerichtsurteilen aus 2020 noch liest, dass strafmildernd zu berücksichtigen sei, wenn es eine Vergewaltigung innerhalb einer Partnerschaft ist oder am Ende einer Partnerschaft. Ja, so. Und da gibt es so Vorannahmen von Richter und Richtern, die eben denken, es ist besser. Es ist besser, von dem eigenen Mann vergewaltigt zu werden als von einem Fremden. Das ist natürlich total Unsinn.
Welche Rolle spielt da unser Familienbild, wenn Gewalt gegen Frauen mit Hilfe von diesen Argumenten verharmlost wird?
Naja, das Familienbild ist eben immer noch, also ich halte ja auch nicht besonders viel von der geschlossenen Kleinfamilie. Ich glaube, wir müssen diese Familien transparenter machen. Und wenn wir mal akzeptieren, dass eben sehr, sehr viel Gewalt und sexuelle Übergriffe innerhalb von Familien passieren, dann kann man dieses Hollywood-Bild von der schönen Familie, in der sich alle lieben und immer schön gute Nacht wünschen, nicht so aufrechterhalten. Ja, so. Ich will das gar nicht zerstören. Ich denke, man muss nur andere Lebensformen auch ganz genauso daneben stellen können. Und man muss eben sagen, wenn Menschen sich entscheiden, in einer kleinen Familie zu leben, dann muss es da auch eine Öffnung geben können, die eben nachsieht. Dass man muss eben auch in den Kitas, und man muss sehr viel früher darüber sprechen, was bedeutet eigentlich Gewalt? Was erlebt ihr zu Hause? Man muss den Kindern in der Schule den Raum eröffnen, auch mal zu erzählen, ja, bei uns zu Hause, ich selbst, also die lernen ja jetzt mittlerweile ganz gut was über Kinderrechte und so, aber darüber, dass eben Gewaltfreiheit auch bedeutet, dass auch der Vater die Mutter nicht schlägt und wie sie damit eigentlich umgehen, das ist in der Schule immer noch kein Thema, habe ich jedenfalls noch nicht von all den Kindern, die ich kenne, gehört. Und mir geht es, vielleicht das noch kurz, mir geht es überhaupt nicht darum zu sagen, wir brauchen immer höhere Strafen. Da bin ich eher skeptisch, weil ich denke, ich erlebe nicht, dass die Menschen besser aus den Gefängnissen herauskommen, als sie hineingegangen sind. Ich glaube, wir brauchen effektive Möglichkeiten, weitere Gewalt zu verhindern. Das heißt, wir brauchen Täterprogramme, wir brauchen auch präventiv ganz andere Programme, wir brauchen andere, also ich glaube, manchen würde der Entzug des Führerscheins deutlich mehr wehtun und deutlich mehr abschrecken, als es vielleicht eine Bewährungsstrafe ist. Also so, ich glaube, wir müssen viel mehr an solche Dinge denken.
Ich habe gelesen, dass Sie selbst auf Partys das Thema Gewalt gegen Frauen ansprechen, dass Sie Männer fragen, wie Sie es mit der Gewalt halten, ob Sie mit Freunden darüber reden. Ist Gewalt wirklich ein Thema für Partys, für Smalltalk, für den alltäglichen Gesprächsgebrauch?
Na, eben nicht. Also, das ist ja das Problem. Also, das ist ja auch verrückt. Also, ich meine, alle können darüber berichten, wie sie, also über einen Autounfall kann man berichten, man kann über den Skiunfall berichten, also man kann alles Mögliche erzählen, aber die erfahrene Gewalt im sozialen Nahraum oder sexualisierte Gewalt geht gar nicht. Und ich mache das, seitdem ich eben auch Anhörungen mache mit Betroffenen von sexuellem Missbrauch. Und da habe ich sehr, sehr viele Menschen angehört und eigentlich alle sagen, dass eines der großen Probleme ist, dass sie niemals darüber sprechen können. Und dass niemand darüber sprechen will, niemand will es hören, alle schieben es von sich weg. Und ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, auch das immer wieder zu thematisieren. Ich würde mir auch wünschen, dass Männer untereinander da mehr drüber sprechen, denn wir alle, also ich glaube, jede Frau kennt in ihrem nahen Freundeskreis eine Frau, die von Gewalt betroffen ist, sei sie, dass sie missbraucht worden ist oder vergewaltigt worden ist. Die Männer kennen meistens keine Frau, sind völlig erschüttert darüber. Und sie kennen aber auch keine Männer, die das mal als Täter gemacht haben. Ist natürlich auch schwer, darüber zu sprechen. Aber statt sich immer gegenseitig irgendwelche sexistischen Witze zu erzählen, könnte man auch als Mann die Verantwortung endlich übernehmen, zu sagen, ich möchte auch etwas aktiv gegen geschlechtsspezifische Gewalt tun. Und das ist viel zu selten. Also ich finde, in fast allen Kreisen, auch in denen ich mich bewege, ist es so, dass die meisten Männer denken, wenn sie selbst nur keine Gewalt ausüben, dann ist das schon genug. Das ist es mitnichten. Man muss auch etwas aktiv gegen Gewalt tun.
Wir müssen noch viel mehr über das Thema Gewalt gegen Frauen reden. Heute Abend haben wir hoffentlich einen kleinen Teil dazu beigetragen. Die Anwältin Christina Klemm war mein Gast in SWR 2 Tandem. Ihr Buch Akteneinsicht ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen. Frau Klemm, vielen Dank für das erhellende Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen.
Redaktion der Sendung hatte Nadja Ode und für die Technik war Marc Löffler verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.